بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alles so gebet Allah, den Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil seinem Gesandten Allahs Muhammad. Herzlich willkommen zur heutigen 30. Sitzung, liebe Geschwister, 30. Tawhid-Sitzung, in der wir in unserem letzten Sprint versuchen, soweit es geht, inshallah, das erste Band zu beenden, sodass wir praktisch die Hälfte dieses Buches, circa die Hälfte des Buches, hinter uns haben. Wir bitten dann Allah subhanahu wa ta'ala nur darum, dass wir auch noch dazu geleitet werden, das dann umzusetzen, was wir gelernt haben, und dass wir das auch wiederholen und nicht vergessen. Deswegen nehmen wir auch das auf, damit man das auch mal wieder, immer wieder anhören kann. Denn die ganzen Hadithe und Beweise und Themen, die wir gehört haben, ach, man kann sie sich bestimmt nicht im ersten Mal alle merken. Wir haben letztes Mal angefangen, über As-Sihr zu sprechen. Und heute geht es um ein neues Kapitel. Es lautet Babu Shay'in min Anwa' As-Sihr. Das heißt, geht es um einige Arten von As-Sihr. Und dann gehen wir auch über, inshallah, zum Thema Wahrsagerei. Und dann gehen wir über, inshallah, zum Thema An-Nushrah. Was das bedeutet, das werden wir sehen. Und dann gehen wir über zum Thema At-Tatayyur. At-Tatayyur werden wir auch sehen, inshallah. At-Tatayyur sind wir jetzt gleich im ersten Hadith, den wir anschauen werden. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und zwar in einem Hadith, den Imam Ahmad rahimahullah ta'ala überliefert hat, und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Inna al-iyafata wa al-tarqa wa al-tiyarata min al-jibt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt jetzt ein paar Sachen, die zum Sihr gehören, einfach. Okay? Und das sind beispielhafte Sachen, die nicht, und wir meinen, wenn wir diese paar Sachen erwähnen, meinen wir damit nicht, dass darin alle Arten von Sihr erwähnt worden sind, sondern es sind ein paar bekannte Sachen, die in der Jahiliya-Zeit bekannt gewesen sind. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch erwähnt. Und damit wir, also diese Beispiele dienen sehr oft was, und zwar sie dienen, dass wir lernen, was Sihr ist, und dass wir auch dann darauf aufbauen können. Das heißt, wenn irgendwas Neues kommt, dann wird auch dementsprechend das Urteil dementsprechend gesprochen. Er sagte erst einmal, Al-Iyafa ist eine Form von Sihr. Al-Iyafa, Entschuldigung, ist eine Form von Al-Jibit. Ja? Und das werden wir gleich sehen, was Al-Jibit bedeutet. Ja? Al-Iyafa bedeutet, dass man dass man einen Vogel aussendet, und dementsprechend, wo der Vogel hinfliegt, links oder rechts, dann ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen. Ob man, wenn nach links ausfliegen lässt, wenn er losfliegt und fliegt nach links, dann ist das ein schlechtes Zeichen, dann hält es einem weg, hält es einem ab, davon loszureisen oder etwas Schlimmes zu tun, und wenn es nach rechts fliegt, dann ist es ein gutes Zeichen und dann fliegt man weiter. Das ist eine Art, sagt man, das nennt man Iyafa. Die zweite Sache, die verboten ist, und das ist eine Form des Schirk. Warum ist es eine Form des Schirk? Weil man der Ansicht ist, wenn man so etwas tut, dass diese Sachen ein Zeichen sind, dass es etwas Gutes oder Schlechtes ist, und man glaubt, dass diese Sachen eine frohe Botschaft oder eine schlechte Botschaft sind für etwas, was man tun möchte. Und alles, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht als Anzeichen gesetzt hat, und wir setzen diese Sachen als Anzeichen des Guten oder Anzeichen des Schlechten, dann haben wir diese Sachen selbst gesetzt, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht gesetzt hat, und stellen uns auf die Stufe Allahs, indem wir versuchen, indem wir glauben, dass diese Sache ein gutes Zeichen ist oder diese Sache ein schlechtes Zeichen ist, obwohl es in Wirklichkeit kein Zeichen für gar nichts ist. Ja? Und das, deswegen ist es eine Form des Schirk. Und die zweite Sache sagte At-Tarq. At-Tarq bedeutet, dass man in den Boden Linien malt und davon abliest, wie auch immer, Allahu A'lam, wie auch immer davon abliest, was in der Zukunft geschehen wird, oder dass man davon abliest Dinge, die man eigentlich nicht kennt, also Dinge aus des Verborgenen. Und es gibt ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagte, dass ein Prophet dieses machte, diese Linien malte in den Sand. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man wafaqa khattahu fadak. Derjenige, der genauso Zeichen machen kann wie dieser Prophet, dann ist er, dann ist es richtig, was er macht. Und dieser Hadith bedeutet entweder, man wird es sowieso nicht machen können, weil der Prophet, der das gemacht hat, ist schon gestorben und wir wissen nicht, wie er es gemacht hat. Also im Sinn gemäß, wer von euch kann das schon machen, wie er es gemacht hat, deswegen unterlasst es lieber. Und die andere Ansicht ist ganz einfach, dass es ein Prophet und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm das beigebracht in Form einer Offenbarung. Und deswegen, wir bekommen keine Offenbarung, dann können wir ihm ja nicht nachmachen. Ja? Dass wenn jemand das macht, heutzutage, und glaubt, dass es irgendwie ein Zeichen ist, es ist verborgen, es zu kennen, ist wieder eine Form von Ashirk Zeichen. Ja? Gut, dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, At-Tiyarah, ist auch eine Form des Schirk. Und zwar, At-Tiyara bedeutet ähnlich wie Al-Iyafa. Al-Iyafa habe ich gesagt, geht es um den Vogel, der da gesendet wird, mit dem man dann schaut, wohin er fliegt. At-Tiyara ist allgemein, egal was man an Gutem sieht oder an Gutem hört, und dann denkt man, dass das ein gutes Zeichen ist. Oder wenn man etwas sehr Schlechtes sieht oder Schlechtes hört, dann denkt man, dass es ein schlechtes Zeichen ist. Das ist allgemein das Wort Tiyara. Ja? Und der Tiyara, wie wir gleich sehen werden, im Hadith At-Tiyaratu Shirk. Tiyaratu Shirk. Und deswegen, also wer also glaubt, dass dies ein gutes Zeichen ist, wenn man, wie wir kennen das hier, also in unseren Ländern hier gibt es manchmal diese Sache, wie eine schwarze Katze läuft vorbei, dann denkt man, das ist ein schlechtes Zeichen. Und bringt Unglück. Ja? Oder Scherben bringen Glück. Oder beim Polterabend bei den Christen, die werfen dann so Teller und dann denken sie, das bringt Glück dem Hochzeitspaar. Das sind alles Formen von Schirk, weil man denkt, dass diese Sachen eine Ursache sind, dass es Glück bringt oder ähnliches. Wenn man auch noch denken würde, dass diese Sachen selbst wirken ohne Allah, dann wäre es sogar große Form von Schirk. Ja? Also das haben wir ausführlich am Anfang erwähnt. Ja? Und Auf, radiallahu anhu, er hat das so ausgelegt, wie wir das eben gesagt haben, so ähnlich. Ja? Und Al-Hasan al-Basri hat das auch so ähnlich ausgedrückt, als er sagte, Al-Jibbet wahyum min al-Shaytan, also der Prophet hat gesagt, Al-Iyafa, Al-Tarq und Al-Tiyara, was wir gerade diese drei Sachen auch erwähnt haben, sind eine Form von Al-Jibbet. Und Al-Hasan al-Basri, Rahimallah, sagte, was mit Jibt gemeint ist, sagte, ist einfach eine Offenbarung des Shaitan. Eine Offenbarung des Shaitan, klar. Also es gehört zur Tat des Shaitan. Dieser Isnad, sagt der Autor, ist Jayid. Jayid, wissen wir, ist eine Stufe über Hassan und unter Sahih. Warum hat der Autor Al-Iyafa jetzt zum Beispiel oder diese drei Dinge erwähnt, unter dem Kapitel Sihr? Weil, genauso wie beim Sihr die Ursache unbekannt ist oder verborgen ist, auch bei diesen Sachen ist die Wirkung eigentlich gar nicht da. Und man denkt, sie ist da, aber sie ist nicht da. Das ist der Grund, warum der Autor rahimahullah diese erwähnt hat bei diesem Kapitel. Dann sagt Ibn Abbas, radiallahu anhu arda, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, man iqtabasa shu'batan min al-nujum, faqad iqtabasa shu'batan min al-sihr, zada mazad. Al-Nujum ist der Plural im Arabisch von Najm und bedeutet die Sterne. Und gemeint ist, dass man durch bestimmte Sternenbilder, wissen wir, ja, denkt, dass etwas Bestimmtes auf der Erde passiert. Ein bestimmter Stern geht auf oder ein bestimmter Stern geht unter und dann sagen diese Leute, die Astrologen, dass durch diese Sternekonstellation geschieht etwas Gutes, etwas Schlechtes auf der Erde. Das ist auch eine Form von Aschirk. Und der Prophet Satan sagte, wer etwas von dieser Sache lernt, der hat einen Teil von das Sihr gelernt. Je mehr er lernt, desto mehr Sihr hat er gelernt. So sagt der Prophet Sallallahu. Aus dem Hadith lernen wir zum Beispiel, dass die Sahara nicht eine Stufe sind, es auch wieder Stufen gibt, wie bei allen Sachen haben die da. Ja? Genauso wie bei den Kuffar Stufen gibt und bei den Fasikun Stufen gibt es auch bei den Salihin und Gläubigen Menschen ebenfalls Stufen. Ja. Dieser Hadith ist bei Abu Dawud und der Autor sagt, der Isnad ist sahih. Und der Hadith ist auch anderswo, auch das ist jetzt nicht entscheidend. Ja. Aber, jetzt wollen wir aber festhalten, dass das Anschauen von Himmelskörper, von Sternen, von Planeten und so, ist nicht immer verpönt. Ist nicht immer etwas Schlechtes. Wenn ich denke, dass diese Sachen irgendeine Wirkung haben, ja, im Sinne von, dass etwas Gutes passiert auf der Erde, etwas Schlechtes passiert auf der Erde, dann ist natürlich, es ist schädlich. Warum? Weil es in Wirklichkeit keine Wirkung hat und keine Ursache ist für etwas. Und deswegen, wir kennen den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, in dem er gesagt hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, heute sind manche meiner Diener als Kuffar aufgewacht und manche Diener als Gläubige aufgewacht. Derjenige, der gesagt hat, der Regen ist herabgesandt worden aufgrund der Wolken und aufgrund der Planeten so und so, der ist ungläubig mir gegenüber und gläubig gegenüber den Planeten. Und wer gesagt hat, der Regen ist herabgesandt worden durch Allahs Gunst, Allahs Barmherzigkeit, der ist mir gegenüber gläubig, sagt Allah, und den Planeten gegenüber ungläubig. Ja? Deswegen wissen wir, wenn es Dinge gibt, was hat Sternenkonstellationen oder solche Sachen damit zu tun, dass es regnet oder nicht regnet? Gar nichts. Und sie sind auch nicht die ursprüngliche Ursache, sondern der ursprüngliche Verursacher ist Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, wenn man zum Beispiel diese ganzen Sternenkonstellationen oder nicht Sternenkonstellationen, sondern den Verlauf von meinetwegen Wolken oder ähnlichem studiert, damit man weiß, ob es regnet oder nicht regnet zum Beispiel. Ja? Oder die Wettervorhersage zum Beispiel. Oder ob man, wenn man zum Beispiel den Verlauf der Sonne studiert oder den Verlauf des Mondes studiert, um die Uhrzeiten zu kennen oder um die Gebetszeiten zum Beispiel besonders zu kennen. Ja? Das kann sogar teilweise eine Pflicht sein, dass man das lernen muss. Ja? Weil manche Menschen, mindestens ein Teil der Muslime, muss wissen, wann die Gebetszeit eintritt und die Gebetszeit nicht eintritt. Ja? Und dafür sind ja diese ganzen Sachen erschaffen worden. Zum Beispiel die Mondstationen, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, des Mondes. 28 Stationen, sagt man, hat der Mond. Ja. Diese Stationen, die sind ja erschaffen worden. Warum? Damit wir die Monate kennen, die Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran also beigebracht hat. Und dann besonders, damit wir wissen, wann Hajj ist. Ja, so heißt es also. In Surat al-Baqarah. Insofern kann es sein, dass diese Sachen sehr wohl sinnvoll sind, das zu lernen. Zum Beispiel sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und an den Sternen werden sie geleitet. Das heißt, wir finden den Weg anhand der Sterne teilweise. Ja? Wo Norden, Süden, Osten, manche Leute wissen das. Ja? Sie wissen anhand der Himmelskörper, in welche Richtung sie segeln müssen. Ja. Dann gibt es einen Hadith bei An-Nasa'i, überliefert von Abu Huraira, radiallahu anhu. Jetzt sind jetzt alles, wie ihr seht, Beispiele für As-Sihr. Beispiele für As-Sihr. Und alles, was in diese Kategorie fällt. Ja? Und deswegen sehen wir, Sihr ist nicht nur das, was für uns als erstes in die Gedanken kommt, wenn wir über Sihr reden, denken wir vielleicht an das, was Musa a.s. passiert ist mit dem Stock, der so aussah, als hätte er sich bewegt. Ja? Aber hier sehen wir, dass viele Themen in den Bereich des Sihr passen, weil das Wort Sihr eine Bedeutung hat, die wir am Anfang erklärt haben. Beispiel, weitere Sache ist, Abu Huraira radiallahu anhu berief uns in den Nasa'i, er sagte, man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahar. Wa man sahar faqad ashrak. Wa man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi. Wer einen Knoten bindet oder Knoten macht, ja, und darin reinbläst, der hat Sihr begangen. Und wer Sihr begeht, hat Schirk begangen. Und wer sich an etwas klammert, dem ist er dann überlassen. Dem ist er dann ausgesetzt. Und was das bedeutet, ist klar. Wir kennen Surat al-Falaq, ومن شر النفاثات في العقد, dass wir suchen Zuflucht vor den Knoten an Bläserinnen. Ja? Das ist eine Form von Sihr, dass man Knoten bläst und Allahu a'lam wie, dadurch Sihr bejagt. Und dann sagt er, was uns aber interessiert ist, besonders, ومن سحر فقد أشرك. Und wer Sihr begeht, begeht Schirk. Und dann heißt es im weiteren Verlauf des Hadithes, und wer sich etwas klammert, das heißt also, wer denkt, dass eine bestimmte Sache hilft oder schadet, und wo sie nicht helfen kann und nicht schaden kann, wie zum Beispiel die schwarze Katze, der, dem ist er dann überlassen. Dem Allah subhanahu wa ta'ala dann überlässt dich dann dieser Katze, auf die du dich vertraust. Du denkst, die Katze, oder wer ein Vogel sendet und der Vogel läuft nach links und du denkst, es ist schlecht und bleibst zu Hause, oh, Allah überlässt dich dann diesem Vogel. Oder umgekehrt, lebt nach rechts. Du gehst dann raus und sagst, okay, bitteschön. Aber normalerweise, der Mensch hat einen Verstand und weiß, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Wallahu ta'ala a'lam. Ibn Mas'ud radiallahu anhu arda, überliefert uns, ja okay, der Hadith, den ich gerade erwähnt habe, der ist bei An-Nasa'i und anderswo. Ibn Mas'ud radiallahu anhu arda sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gesagt hat, ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس. Er sagte, عليه الصلاة والسلام, soll ich euch nicht sagen, was العضه bedeutet? Und dann sagte er, صلى الله عليه وسلم, العضه, ja, العضه übrigens bedeutet das Abschneiden, القطع auf Arabisch. Und gemeint ist, soll ich wissen, soll ich sagen, was das wirkliche Abschneiden ist? Ja, er sagte, oder trennen, was wirkliches Trennen ist, er sagte, ja, das wirkliche Trennen und Abschneiden ist An-Namima. Al-Qalatu Bainan Nas. Wir wissen, An-Namima bedeutet was? An-Namima bedeutet, dass man Worte von bestimmten Menschen von einer Gruppe zur nächsten Gruppe trägt, um dadurch Unruhe zu stiften zwischen den Muslimen. Du sagst, du weißt genau, dass du durch diese Worte, wenn du sie trägst von den einen Muslimen zu den anderen, wird dadurch Zwietracht entstehen zwischen den Muslimen und dadurch wirst du zur Rechenschaft gezogen. Und das ist eine Sache, die viele Leute unüberlegt machen. Und das Problem ist bei solchen Sachen, dass bei An-Namima oder Al-Riba und solchen Sachen, die Katastrophe, die sich dadurch ergibt sich, egal ob du die Nie hattest oder die Nie nicht hattest. Das spielt keine Rolle. Deswegen muss man sich vorher überlegen, was man sagt. Ob das, was man sagt, weitergab im Muslim. Wenn manche Leute sagen, zum Beispiel, sie fangen mit dir so an zu reden. Dann sagen zu dir, weißt du was, ich möchte eigentlich nicht schlecht über den Sohn zu reden, aber er macht das und das und das und das und das. Okay? Und glaubt ihr, dass dadurch die Liebe verbreitet wird zwischen dem Muslim und dem anderen? Und natürlich sicherlich nicht eine rhetorische Frage. Sondern dadurch verbreitet man eher, dass man schlecht denkt über die eine Person, schlecht denkt über die andere Person. Und das ist überhaupt nicht gut. Manche Leute machen das. Und das Problem ist, dass die Katastrophe an der Sache ist, ein Namima ist eine große Sünde. Wie in Sahih al-Bukhari, eine große Sünde ist. Ja? Wofür man also im Grab bestraft wird. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam geteilt. Möge Allah unsere Zunge hüten davor. Deswegen wirklich, ich erinnere mich daran als erstes und auch euch daran, dass wir, bevor wir was reden, überlegen, was wir sagen. Weil der Prophet hat das als Zeichen gemacht für einen gläubigen Menschen, dass er nur redet, wenn er weiß, dass es gut ist, was er sagt. Er sagte, man kann yu'minu billahi wal yawmil akhir, wer an Allah glaubt und den jüngsten Tag, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Und warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam An-Namima bezeichnet als Al-Adhu, Al-Qata', das Abschneiden? Natürlich, weil es die Verbindungen zwischen den Muslimen trennt und das gar nicht so gut ist. Warum hat der Autor, rahimahullah, das erwähnt in Kapitel As-Sihr? Das ist die entscheidende Frage. Und die Antwort ist der Feind, möge Allah ihn dafür belohnen. Er sagte, weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, dass die Menschen, die Sihr lernen, sie lernen es, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Dass sie durch den Sihr die Verbindung zwischen dem Mann und seiner Ehefrau auftrennen. Ja? Sie trennen den Mann von seiner Ehefrau durch den Sihr. Und das ist also, deswegen ist Al-Namima etwas ähnlich, in dieser Hinsicht hat es eine Ähnlichkeit mit Sihr. Und genauso wie man Al-Namima dadurch trennt, die Beziehung verschlechtert zwischen sich und dem anderen Muslim, genauso mit Al-Sihr passiert genau das Gleiche. Ja? Und wenn die Illa die gleiche ist, also das heißt, die Illa ist die Ursache, warum das verboten ist in diesem Fall. Die Illa, warum An-Namima verboten ist, weil es eben denn die Verwandtschaftsbande unterbricht. Und As-Sihr, einer von den Gründen von As-Sihr ist genau das gleiche. Insofern ist beides absolut verboten. Ja. Dann, liebe Geschwister, ist überliefert worden über Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, dass er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte, inna minal bayani la sihra. Er sagte, manche klare Worte wirken wie Sihr, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim von Abdullah ibn Umar. Und warum sind manche klare Worte wie Sihr? Weil manche Leute, wenn sie reden, dann haben sie eine Auswirkung, also eine Wirkung auf den Zuhörenden, sodass dass der Zuhörende gefangen ist und beeinflusst wird von dem Sprecher. Sie wissen, dass die gleichen Worte, die von zwei verschiedenen Menschen gesprochen werden, haben unterschiedliche Wirkungen. Und deswegen, liebe Geschwister, eine Person, die klar spricht und deutlich spricht und beeinflusst kann und rhetorisch einfach gut ist beim Reden und wie ein Khatib, der ist auch eigentlich angehalten, sind möglichst gut, die Leute natürlich beeinflussen kann, im positiven Sinne. In dem Sinne ist es nicht jede Form von klaren Worten und klarer Darlegung schlecht, sondern je nachdem, wie es eben verwendet wird. Und derjenige, der sich am klarsten ausgedrückt hat, ist der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und das heißt, wenn man dies kann und dies für den Islam verwendet, ist es eine gute Sache. Und wenn man dies macht und für etwas Verbotenes verwendet, dann ist es eine schlechte Sache. Ja? Also dann ist es eine Form von Sihr, eine Form von, also wieder auch, du hast einen guten Einfluss auf eine andere Person, oder du hast eben einen schlechten Einfluss auf eine Person, dann ist es eben eine schlechte Form. Ja. Ja. Alhamdulillah. Kommen wir zum zweiten Thema heute. Der Autor sagt, Babun Maja'a fil Kuhani wa Nahmi. Nächste Kapitel lautet also, was überliefert ist über die Wahrsager und diejenigen, die zu ihnen gehören. Imam Muslim rahimahullah ta'ala hat in seinem Sahih-Werk überliefert über einige Frauen des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, man ata arrafan fasa'alahu an shayin fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun 40 yama. Wer zu einem Wahrsager geht und ihn fragt und ihn dann glaubt, was er sagt, dem werden 40 Tage lang sein Gebet nicht mehr angenommen. Und was bedeutet Kahin, Wahrsager? Wir wissen ganz normal, dass ein Wahrsager jemand ist, der etwas den Menschen mitteilt von Al-Ghaib, von etwas, was verborgen ist. Und das heißt, etwas, was ein Mensch nicht wissen kann, außer Allah subhanahu wa ta'ala, gibt ihm dazu das Wissen, wie den manchen Propheten über manche Dinge, über das Verborgene, mitgeteilt hat. Oder manchmal hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch uns Sachen mitgeteilt. Der Prophet hat uns auch über Al-Ghaibiyat mitgeteilt. Manche Sachen, die Yawm al-Qiyamah geschehen zum Beispiel, sind alles Ghaibiyat, die passieren werden. Ansonsten sind wir keine Kohan. Deswegen, weil wir wissen es ja auf dem erlaubten Weg. Und weil es auch wirkliches Wissen ist. Ja. Und diese Leute, wie wir am Anfang mal gelernt haben, sie wissen das ja nicht aus heiterem Himmel, sondern manchmal, was sie sagen, ist tatsächlich wahr. Und zwar haben wir gesagt, der Teil, den sie wirklich gehört haben von den Engeln, die Djinn, die Shayatin von den Djinn, die das wirklich gehört haben von den Engeln, das, was sie gesagt haben, ist wahr. Nur, sie fügen dann dazu noch 99 andere Lügen hinzu. Und insofern ist meistens, was sie sagen, falsch. Und das Problem ist, dass die Leute glauben, dass die Person die Zukunft kennt und das Verborgene kennt. Und deswegen ist es natürlich klarer Kufr. Deswegen ist es der klarer Kufr, also gibt es überhaupt keine Zweifel. Weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat in Surat al-Naml, قُلْ sprich, لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Sprich, niemand kennt das Verborgene. Also weder jemand in den Himmel noch jemand auf der Erde, außer Allah. Das ist in Surat al-Naml, Vers 65. Deswegen, wenn jemand sich aber stützt auf etwas, was bekannt ist dafür, dass es gemäß dem Ursache-Wirkung-Prinzip wirklich wirkt, ja, wie zum Beispiel, wenn die Astrologen sagen, Meteorologen sagen, wenn sie sagen, bei diesem Druck und bei dieser Feuchtigkeit und so, wird es höchstwahrscheinlich regnen. Wie wisst, die irren sich auch manchmal, nicht nur, dass sie immer recht haben. Ja? Aber sie stützen sich auf Ursachen, die nachgewiesen oder durch Experimente oder durch langjährige Erfahrung nachgewiesen haben, dass diese Sachen auch wirklich dann zur Folge haben, dass es regnet, dass zur Folge haben, dass es meinetwegen heißer wird oder kälter wird oder ähnliches. Und auch also mal salopp ausgedrückt, wenn ein kalter Windzug oder sowas von irgendwo von Norden zu uns kommt, dann ist es auch nicht schwer zu sagen, dass bei uns auch kalt wird. Ja, also, aber wie gesagt, aber die Sachen konnte man vielleicht früher nicht, aber heutzutage kann man sie. Und das hat überhaupt natürlich nichts zu tun mit Wahrsagerei, sondern die Wettervorhersage ist also keine Wahrsagerei, solange sie sich stützen auf den Wissenschaften natürlich. Und im Gegenteil, wenn jemand leugnet etwas, was durch Experimente nachgewiesen ist, dann würden wir die Person als verrückt einstufen. Warum wird einem dann das Gebet 40 Tage lang nicht angenommen? Das weiß Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Warum ausgerechnet 40 Tage, nicht 41, nicht 39? Allahu a'lam. Aber, dass diese Sache eine Form des Kufr ist, das ist, was uns besonders interessiert. Natürlich das Gebet auch, Allah musta'an. Übrigens, dass einem das Gebet 40 Tage nicht angenommen wird, heißt nicht, dass man dann nicht mehr betet 40 Tage, ja, sondern man muss 40 Tage lang beten, aber man wird dafür nicht belohnt. Man wird dafür einfach nicht belohnt. Und warum ist man ungläubig, wenn man einem Wahrsager glaubt? Weil dann hat man den Koran geleugnet. Besonders den Vers, den wir vorhin gelesen haben. Jetzt aber die Frage ist, wenn ich einem Wahrsager eine Frage stelle, bin ich dann immer sofort ungläubig? Nein. Oder wenn ich ihm eine Frage stelle, ist es immer haram? Nein. Die Antwort ist, sagt der Gelehrte, es gibt verschiedene Arten, eine Frage zu stellen. Wenn man einfach nur eine Frage stellt, ja, ohne dem Wahrsager zu glauben, ist auf grundsätzlich eine verbotene Sache. Ja, das heißt, man kann sagen, man stellt mir eine Frage, aber nachher man glaubt ihm nicht. Okay? Das heißt, trotzdem hat man eine verbotene Tat begangen, weil man ist zu diesem Wahrsager gegangen. Und bei in Sahih Muslim ist übrigens nicht das Wort drin und dann glaubt er ihm. Das heißt, überhaupt, wenn man zu einem Wahrsager geht, wird ein 40 Tage langes Gebet nicht angenommen. Die zweite Art von Frage ist, man fragt ihn, weil man glaubt, dass er es weiß. Ja, das ist Kufr, klarer Kufr. Die dritte Art der Frage ist, man fragt ihn, um ihn zu prüfen, ob er wirklich die Wahrheit sagt oder ob er lügt. Ja? Und das ist inshallah yani, nichts Schlimmes für denjenigen, der Zweifel hat und sich bestätigen möchte, dass er nicht die Wahrheit spricht. Ja? Aber wenn er das macht, um die Wahrheit herauszufinden, um ihm zu glauben, dem Wahrsager, Allah ist der Hand, das wäre eine Form des Kufr, klar. Ja? Eine vierte Form ist es zu fragen, weil man genau weiß, wie man ihn fragt, damit er lügt. Das kann man machen. Ja? Wenn man Fragen hat, um zu fragen, und wenn man die Antwort ihm hat, kann man dann den Leuten beweisen, dass er gelogen hat, das ist eine Form, die erlaubt ist. Ja? Sogar kann sein, dass sie verlangt ist, ja? Damit man den Leuten das klar macht. Ja. Ja, denn wir wissen, liebe Geschwister, das Gleiche verhält sich mit den Djinn. Die Djinn, wenn man mit ihnen redet und kommuniziert, was der Prophet Sassam auch gemacht hat. Deswegen ist ja, also im Sinne von, der Prophet Sassam hat den Koran gelesen und die Djinn haben das erfahren. Und der Prophet Sassam hat auch mit ihnen gesprochen, er hat zu ihnen gesagt, Sassam, lakum kullu azmin. ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. Das heißt, er sagte zu ihnen, jedes Stück Knochen, über das Allahs Name aufgerufen wurde, oder über das Allahs Name gerufen worden ist, das gehört euch, und ihr werdet es mit viel Fleisch vorfinden. Ja. Und dieser Hadith ist bei Muslim, insofern hat der Prophet ihnen schon in den Islam beigebracht, was für sie, bei manchen Reden gilt es für sie anders als für uns Menschen. Aber unser Prophet ist ja entsandt worden zu den Menschen und zu den Djinnen. Und deswegen, wenn man mit den Jinn kommuniziert, ist es grundsätzlich keine verbotene Sache. Das heißt, wenn du ihnen etwas Gutes beibringst oder sie von dir etwas Gutes lernen wollen oder wenn du sie verwendest, damit sie dir etwas Gutes tun, Beispiel Suleiman a.s. Ja, hat den Jinn für seine Obhut gehabt. Ja? Und sie mussten sogar tun, was er ihnen befohlen hat. Aber wenn man von ihnen etwas verlangt und sie tun einem etwas, nur wenn man sie anbetet oder für sie opfert oder sie etwas macht, was haram ist, was schirk ist, dann natürlich ein verbotener verzweifeltes Lernen. Ja. Dann, liebe Geschwister, hat Abu Huraira radiallahu anhu überliefert mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam: Man أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فزعت رضي الله عنه über den Propheten صلى الله عليه وسلم, dass er gesagt hat, wer zu einem Wahrsager geht und ihm glaubt, was er sagt, der ist ungläubig dem gegenüber, was Muhammad صلى الله عليه وسلم offenbart worden ist. Das hat er klar und dort schon gesagt. Und übrigens, liebe Geschwister, wenn wir im Koran lesen oder in der Sunna lesen, dass über den Propheten, dass der Koran zum Propheten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt worden ist, ja, unsila, anzal Allah, also der Koran hat Allah hat herabgesandt, dann wissen wir, dass der Koran von oben nach unten herabgesandt worden ist. Und jeder Vers, worin drin steht, dass der Koran herabgesandt worden ist, ist ein Beweis, dass Allah subhanahu wa ta'ala oben ist und dass der Koran von oben nach unten herabgesandt worden ist. Und weiterhin auch, wenn wir sagen, der Koran ist Allahs Wort, dann wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der diese Worte gesprochen hat. Denn es gibt keine Worte, die nicht gesprochen worden sind. Ja. Es gibt keine Worte, die nicht einen Sprecher haben. Ja. Es gibt keine Worte ohne einen Sprecher. Das gibt es nicht. Das kann man sich mal lassen. Das kann man mal ein bisschen darüber nachdenken. Ja. Gut. Ja, Alhamdulillah. Ja. Dann, liebe Geschwister, hat der Autor einen ähnlichen Hadith nochmal erwähnt, deswegen erwähnen wir ihn einfach kurz. Und so sagte Abu Huraira radiallahu anhu in weiteren Überlieferung: Man atta arrafen au kahinen, fasaddaqa bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gleicher Hadith wie gerade eben, nur dass er zwei Worte verwendet hat: Arraf und Kahin. Und manche Gelehrte sagen, Arraf ist das gleiche wie Kahin. Manche sagen, Arraf ist etwas anderes, und das werden wir sowieso gleich, inshallah, ausführlich erklären, was damit gemeint ist. Dann hat Imran ibn Husayn, radiallahu anhu, überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam folgendes gesagt hat: Laita minna man tatayyara au tatayyara lah, au takahana au takuhina lah, au sahara au suhira lah, au man ata kahinan saddaqahu bima yaqul, فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Und zwar Al-Bazzar überliefert über ein Isnad jayyidis, wie der Autor sagt, dass der Prophet صلى الله عليه وعلى آله وسلم gesagt hat: Folgende Leute gehören nicht zu uns. Erstens jemand, der Tatayyur macht, also Tiyara macht, oder dem es gemacht wird. Tiyara, ich erwähne noch einmal, ist das, wenn man etwas hört oder sieht und glaubt, dass es etwas Gutes bewirkt oder Schlechtes bewirkt. Gutes Zeichen oder Schlechtes Zeichen. Oder wenn man Wahrsagerei betreibt oder wenn für einen Wahrsagerei betrieben wird. Oder wenn man Sihr betreibt oder wenn für einen Sihr gemacht wird. Und dann sagt er, alayhi salatu wassalam, und wer zu einem Wahrsager geht und ihm glaubt, was er gesagt hat, der ist ungläubig dem gegenüber, was Muhammad sallallahu alaihi wa sallam offenbart worden ist. Oder was auf ihn herabgesetzt worden ist. Ja. Und das Gleiche ist überliefert worden bei Tabarani in Al-Awsat über Abdullah ibn Abbas. Ja. Jetzt kurz, was ich gerade eben gesagt habe. Arraf ist auch was Folgendes. Und zwar Arraf kann sein, es bedeutet ein Wahrsager, wie auf Arabisch Kahin. Aber Arraf kann auch bedeuten Folgendes, Ähnliches. Und zwar, wenn du zu jemandem gehst und du erzählst ihm meinetwegen irgendwie von deinem Problem oder ähnliches, und dann anhand von Dingen, die du ihm erzählst, aus deinem Leben, aus deiner Vergangenheit, etwas, schließt er daraus meinetwegen, wer Sihr über dich ausgewirkt hat. Wer Sihr gemacht hat. Also gemeint ist aus Worten, die du sagst, die natürlich keine klare Ursache sind. Also nicht, wenn ich sage, also ich, weißt du, ich gehe regelmäßig zum Zauberer so und so. Und ich weiß, dass ich mich verzaubert habe. Ja? Und dann sagt er dir, der Zauberer war der da. Ja, das ist nicht das, ja. Aber wenn du ihm irgendwie erzählst Sachen und dann erschließt er aus der Geschichte, die du erzählt hast, irgendwie, dass erschließt er daraus irgendetwas, was er eigentlich nicht wissen kann. Irgendetwas, was er eigentlich nicht wissen kann. Ja? Manche Gelehrte sagen, das ist ein Arraf. Und andere sagen, ein Arraf ist jemand, der dir sagt, was in deinem Herzen ist. Oder was jemand anderes denkt oder glaubt. Ja? Das ist auch so reden, ja, kann jemand wissen, was Allah. Das wissen nicht mal die Engel, was man im Herzen für Absichten hat. Ja? Und manche Gelehrte sagen, Wallahu alam, nichts anderes. Araf ist genau das gleiche wie Kahin. Und wie gesagt, ich möchte euch das nicht vorenthalten. Warum nicht? Ja? Wie zum Beispiel, und Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, Abu Abbas, er ist der Ansicht, dass dieses Wort Araf ein Überbegriff ist für alle diese verschiedenen Formen, die wir erwähnt haben. Von Kahin, oder jemand, der Sterne schaut, aus Sternen schließt, ja? Oder der jemand mit Sand spielt und daraus auch verborgene Sachen herauslesen möchte. Ja, und ähnliches, ja. Als kleine Nebensache, weil sie auch erwähnt ist, und zwar Abu al-Abbas, Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, er war nie verheiratet und er ist einer von den wenigen großen Gelehrten, denen man den Titel Sheikh al-Islam gegeben hat, der Sheikh des Islam, und jemand, der sieht, was der Mann geschrieben hat und geleistet hat in seinem Leben, allein schon, also die Bücher, die er geschrieben hat und das Wissen, was in jeder Zeile steht, die der Mann schreibt, wie viel er gewusst haben muss über die Rechtsgelehrten, über den Fiqh, über den Tafsir. Der Mann war einfach bewandert in Fiqh, in Hadith, in Tafsir, in all diesen Wissenschaften. Der weiß, dass dieser Mann zu Recht Sheikh al-Islam genannt wird. Ja? Und wer ihm diesen Titel Sheikh al-Islam aberkennen möchte, das ist eine Person, die wirklich entweder einfach Hass verspürt ihm gegenüber oder nicht weiß, was der Mann tatsächlich geleistet hat. Und meistens ist es so, die Menschen haben nicht einmal ein Buch aufgeschlagen von diesem Mann.